Dotcom-Blase, Immobiliencrash oder Corona, ja, Krisen und stark schwankende Börsenkurse, die gab es in den letzten Jahrzehnten immer und die wird es sicher auch immer wieder geben. Aber auf fallende Notierungen folgen anschließend auch immer wieder neue Höchststände. Und so mancher Börsianer ärgerte sich dann, dass er vielleicht in Panik verfallen seine Bestände bei Tiefstkursen verkauft hat und nicht wieder rechtzeitig eingestiegen ist. Ruhe bewahren, die Situation genau analysieren und überlegt handeln, ist in solchen Situationen klar die langfristig bessere Strategie. Aber wie gelingt es in Crashphasen, einen kühlen Kopf zu behalten, nicht in Panik zu geraten und auch dem Verkaufsdruck vielleicht von Freunden und Freunden zu widerstehen? All das klären wir in meinem neuen Podcast.
Fit for Trading, der Podcast zu Börse und Aktien für Bescheidwisser.
Und fürs Coolbleiben, da habe ich mir heute sogar zwei Referenten zu Gast eingeladen. Und die sind schon wirklich lange zusammen am Aktienmarkt, aber auch jeder für sich ebenfalls. Und die kennen sich mit dem Thema rationale Geldanlage und natürlich auch, wie man ruhig bleibt an der Börse, wirklich aus. Da haben wir zum einen Nicolas Kreuz, Geschäftsführer des Instituts für Vermögenssicherung und Asset Management, kurz INVIOS, mit Sitz in Hamburg. Und Holger Scholze, Gründer des Scholz-Instituts und auch bekannt als Moderator und aus dem Fernsehen. Und dann sage ich hallo Nicolas und hallo Holger. Herzlich willkommen bei meinem Podcast.
Einen wunderschönen guten Morgen, lieber Falco.
Moin Moin.
Moin Moin, genau. Wir sind heute hier mal live unterwegs, on Tour kann man sagen, auf der Invest, dem größten Börsentag, den wir hier in Deutschland haben, der Leitmesse. Wir hören es auch so ein bisschen Hintergrund, also hier ist richtig was los. Ja, und man merkt ja auch schon, wir waren gestern schon einen Tag hier bei uns auf dem Stand, die Leute sind schon ein bisschen unruhig und sagen, was ist denn jetzt? Nick, wir haben uns vorhin kurz nochmal unterhalten. Vor 4 Wochen waren wir auf dem Münchner Börsentag, da ist der Nasdaq gecrashed, da haben wir uns überlegt, was machen wir denn jetzt? Ansonsten gucken wir mal, Zölle rauf, Zölle runter, Gegenzölle, Eskalation an den ja leider internationalen Krisenherden. Da ist jetzt die Frage, die Welt scheint ja richtig aus den Fugen wieder zu geraten. Jetzt haben wir noch den Konflikt Indien, Pakistan, auch wieder echtes Drama. Nick, jetzt erstmal an dich die Frage, wie bleibt man in so einer Situation ruhig? Wie ja, beherrschst du da deine Gefühle?
Sehr, sehr gute Frage. Im Prinzip kann man es eigentlich nur über die Zeit heilen. Es ist Erfahrung. Sie brauchen Erfahrung, um am Kapitalmarkt erfolgreich genau solche Volatilitäten mit exakt 2 Körperteilen zu kompensieren. Einmal der Neokortex, das ist so das Kognitive, das Rationale, was etwa 40% Energie im Körper absorbiert, im Gehirn. Und das andere ist der Gluteus Maximus, also mit klarem kognitiven Menschenverstand und manche Dinge kann man auch einfach mit dem Hintern aussitzen.
Das ist mal eine gute Idee. Stimmt, haben wir uns vor 4 Wochen gesagt, entweder gar nichts machen oder die Chancen nutzen. Dein Institut hat sich ja zur Aufgabe gemacht, so steht es auch sogar in eurem Firmennamen, das Geld eurer Kunden zu sichern. Ja, wie macht ihr das denn? Welche Strategien habt ihr, wenn die Börsen jetzt mal wieder Achterbahn fahren?
Ganz unterschiedliche. Das hängt immer auch von der Risikoneigung, Risikotragfähigkeit, der Bereitschaft unserer Kunden ab. Also man muss da wirklich auch sehr tief in sich hineinhorchen und überlegen, was bedeuten denn Risiken? Jeder Mensch, der im Prinzip 2-stellige Renditen haben möchte und dabei denkt, geht kein Risiko ein, ist entweder ein Optimist oder ein Opfer in unserer Branche. Nichts anderes. Im Grundsatz muss man einfach über unterschiedliche Instrumente diversifizieren, über Branchen diversifizieren. Das ist das einzige Free-Lunch-Diversifikationseffekt. Und auch über manche Anlagefehler eben halt nicht zu stolpern. Das ist das A und O. Es geht also um Fehlervermeidung.
Holger, jetzt mal an deine Seite. Du bist ja auch schon lange dabei. Es gab ja vor einigen Jahren den Corona-Crash. Ich glaube, du bist schon noch ein paar Jährchen länger damit. Also ich habe schon, glaube ich, 4 oder 5 Krisen mitbekommen. Du vielleicht noch 1 oder 2 mehr. Jetzt weiß ich gestern noch auch wieder Gespräch mit einem jungen Anleger, der erst seit 2, 3 Jahren dabei ist. Er sagt, ja, ich habe jetzt 60% gemacht in 3 Monaten. Habe da so einen Finfluencer, dem folge ich ganz toll. Sag ja, okay, ne, aber 3 Monate und wir wollen ja eigentlich für die nächsten 30 Jahre anlegen, so ist es ja eigentlich, ne. Aber jetzt gehen wir mal auf die letzten Crashs. Der Corona-Crash ist ja eigentlich so der letzte, der so richtig heftig war, kurz aber knackig. Und für viele Neuansteiger an der Börse ist das, was wir jetzt aber sehen, eigentlich das erste Mal, weil so einige sind ja erst seit 1 oder 2 Jahren dabei. Was kannst du denn so aus deiner langjährigen Erfahrung raten? Wie behalte ich in solchen Zeiten mal einen kühlen Kopf und widerstehe auch so ein bisschen dem Druck, dass einer sagt, ah, du musst jetzt all deine Bestände verkaufen, ich bin auch raus. Was macht man da?
Ja, der liebe Nicolas hat ja gerade den Gluteus Maximus angesprochen. Das ist der große Gesäßmuskel, ja. Und wenn wir mal bei dieser Sprache bleiben wollen, da fällt mir der Musculus sternocleidomastoideus ein. Das ist nämlich der große Kopfwender. Und wenn du schon den kühlen Kopf ansprichst, dann sollte man diesen tatsächlich auch mal nach links und nach rechts drehen, sich gerade in diesen hektischen Situationen auch mal besinnen, was eigentlich da draußen los ist. Panik und damit die verbundene Angst sind keine guten Begleiter. Wir sollten natürlich Methoden für uns entwickeln können, genau in diesen Augenblicken, wenn die Masse sich in eine Richtung bewegt, möglicherweise zu durchdenken, ob das Gegenteil dessen nicht das Beste sein könnte. Ich weiß nicht warum, möglicherweise ist es angeboren. Bei mir persönlich ist es so, dass ich in den schwierigsten Augenblicken, in den kompliziertesten Momenten, bei Rückschlägen, bei Niederlagen immer ganz besonders ruhig werde. Vielleicht frei nach dem Motto, schlimmer kann es jetzt kaum noch kommen und du kannst es sowieso nicht mehr ändern. Also ich stelle mir vor, ich sitze in einem Flugzeug und das heißt, wir stürzen ab. Und möglicherweise würden 90% der Menschen an Bord völlig durchdrehen und wild schreien und durcheinander rennen und nicht wissen, was sie tun sollen vor Panik. Ich glaube, ich würde mir denken, gut, jetzt ist sowieso vorbei, jetzt überlege ich nochmal, was ich für ein schönes Leben hatte, wem ich alles begegnet bin, von wem ich profitieren konnte. Und vielleicht gibt's ja doch noch eine Chance, aus der Sache heil rauszukommen. Wie war das nochmal kurz vorm Start? Aha, da wurde uns gesagt, wo die Schwimmwesten sind, wo die Masken sind zum Atmen. Ich setze jetzt genau das um, was vorher gesagt wurde, was wir vielleicht auch trainiert haben. Das heißt, ich nehme die Schwimmweste raus, ich nehme die Maske an und dann folge ich den Leuchtstreifen am Boden, wenn es irgendwie zu einer Notlandung kommt und man das Flugzeug verlassen kann. Also sich auf das Wesentliche konzentrieren und besinnen, das ist vielleicht ein gewisses Geheimnis oder das wäre die große Kunst. Die Panik entsteht ja aus der Komplexität der Ereignisse. Und daraus entsteht ja eine riesengroße Unsicherheit. Und bei Unsicherheit verkaufen Börsianer oft ihre Papiere. Aber die Unsicherheit ist ja im Prinzip begründet auf einer unklaren Faktenlage. Und wenn ich mich aber auf die wenigen Fakten, die vielleicht zu sehen sind, besinne und eben meinen Kopf mal nach links, nach rechts, nach oben, nach unten drehe und mir diese Fakten, an die ich mich halten kann, suche, dann finde ich möglicherweise Orientierung. Es hat doch keinen Sinn, wenn der Markt gerade komplett nach unten stürzt, jetzt wild nochmal Verkaufsorders in den Markt zu werfen. Die Frage ist, ob ich dann sowieso noch zu dem angenehmen Kurs, den ich zuletzt gesehen habe, noch rauskomme oder ob nicht der übernächste Kurs schon viel tiefer ist. Also lange Rede, kurzer Sinn. Erstmal die Ruhe bewahren, besonnen bleiben. Nach einer ersten Panikphase gibt es ja oft auch einen Bounce, eine Gegenbewegung, wie wir das auch gesehen haben. Nach dem 7. April, am Montag kam die Panik. Und am Mittwoch kam die Gegenbewegung. Ja, das war unterlegt durch konkrete Nachrichten. Donald Trump ist einmal links rumgerannt, dann ist er rechts rumgerannt, hat das Gegenteil gesagt. Verrückt ist nur, dass er am Mittwochvormittag dieser Woche angekündigt hatte, jetzt wäre der beste Zeitpunkt, um Aktien zu kaufen, um dann am Nachmittag zu sagen, die erhobenen Zölle werden jetzt erstmal um 90 Tage verschoben. Das ist ein anderes Thema vielleicht, können wir gerne auch vertiefen. Aber das zeigt einfach, dass die Welt nicht so schnell untergeht. Und wir mit Ruhe und Besonnenheit am Ende mehr Erfolg haben.
Nick, das waren jetzt so psychologische Tipps, die Holger da auf Lager hatte und die man verfolgen kann. Jetzt mal die Frage, wenn ich es dann mal praktisch nehme, hast du als auch Spezialist fürs Portfolio-Management auch Ideen, was kann dann so ein Privatanleger umsetzen, damit es ihn eben bei folgenden Kursen nicht immer so voll erwischt und dann dadurch eventuell ja auch psychologisch ein bisschen beruhigter dasteht?
Ja, absolut. Also erstmal das, was Holger auch mit dem Brustton der Überzeugung aussagt, das beruht natürlich auf 35 Jahre Investmenterfahrung, Börsenerfahrung. Junge Anleger haben teilweise einfach nicht diese Erfahrung gesammelt, wie eine Kurskorrektur ausschaut, ob es einfach nur eine normale Kurskorrektur ist, die sich innerhalb von 20% bewegt, so wie wir es auch im DAX gesehen haben, oder geht es in einen Bärenmarkt über. Und da bin ich immer ein Freund von sehr klaren Regeln, die man an der Börse auch haben muss, damit man nicht Spielball der größeren Finanzintermediäre wird. Ich halte es da so wie bei einem Date, ja, oder beziehungsweise Verluste eben mal zu begrenzen. Ja, das ist wie ein schlechtes Date. Das sollte man auch ziemlich zügig enden oder beenden.
Sich anrufen lassen, habe ich mal gehört, sei der Trick. Und dann sagen, ich muss leider weg.
Also ich höre da irgendwas von Ghosten auch mittlerweile.
Ach Gott, das ist schlimm. Das war schlimm, ja.
Du musst den Nick ständig anrufen, ne?
Ja, und ich ghoste dich. Ja, es tut mir echt leid. Aber
hat viel zu tun.
Ich habe vor, auch mir da eine Regel aufzunehmen. Wir schauen mal. Nein, zurück zum Punkt. Also Diversifikation. Ich denke nochmal, das einzige Free Lunch, was wir an der Börse dankenswerterweise haben, ist, wir sind jetzt hier bei der Messe in Stuttgart. Das heißt, Asset Allocation endet nicht am Neckar. Wir sollten uns frei nach dem Frankfurter Aktienkorb eben mal darauf nicht nur begrenzen. Ich weiß noch, damals bei der Deutschen Bank hatte ich einen versierten Asset Manager, der sagte immer, nach dem DAX ist Dschungel, also alles, was nicht DAX ist, investiert er nicht. Das ist natürlich extrem begrenzt und auch in der heutigen komplexen Welt kann man sein Geld auch in unterschiedlichen Assetklassen, Regionen dann auch safen. Das ist wichtig. Also Verluste nach unten hin begrenzen und Gewinne laufen zu lassen. Das ist also der sogenannte, ja, das sind Dissonanzen, die dazu führen und das ist ein Dispositionseffekt, der in der Neurobiologie beziehungsweise in der Neurofinance auch klar als Anlagefehler bei Menschen mit die größten Verluste verursacht.
Dann hake ich an der Stelle gleich nochmal ein, um bei Psychologie zu bleiben. Wenn ich jetzt mal so eine klassische Alltagssituation ansehe, ich gehe in den Supermarkt rein, da steht irgendwo am Kopfstand, die wissen ja genau, wie es geht, jetzt im Angebot, ne, Schokolade 1,79. Interessanterweise, dann guckt man mal ins Regal, in das normale, da steht auch 1,79. Also ist es eigentlich gar kein richtiges Angebot, aber die meisten greifen ja gerne zu, wenn es ein Sonderangebot gibt. Und wenn es teuer ist, sagt man, nö, dann komme ich nächste Woche nochmal wieder, brauche ich jetzt nicht den Schokoladenkick. An der Börse ist es interessanterweise eigentlich anders. Da wird nachgekauft und oder richtig nochmal eingestiegen. Wenn einer sagt, hier XY ist um 300% gestiegen, da musst du jetzt noch rein, da will ich mit rein. Und wenn eine Aktie richtig abgeschmiert ist, jetzt sagen wir mal nicht, weil es jetzt der CFO wegen Betrugs verhaftet wurde oder das Produkt ein Flop ist, sondern einfach nur, weil sie abgestraft ist, da will sie keiner mehr haben. Wie erklärst du dir als Börsenpsychologie diese Differenz?
Gier frisst Hirn und Angst friert das Hirn ein. Im Grunde genommen, du hast es sehr, sehr gut auf den Punkt gebracht. Auch zur Corona-Zeit, ja, da war Klopapier und Nudeln waren angesagt. Wer hat denn Aktien gekauft? Und machen wir uns mal ehrlich, Holger, hast du am 7.4. eine Aktie angefasst? Bist du in den Markt reingegangen?
Nee, aufgrund der Gesamtgemengelage bin ich einfach in der Beobachterrolle geblieben.
Du warst auf der Suche nach Klopapier, gibst du. musst alle Supermärkte abklappern. Nee,
die Lager von der Corona-Zeit waren noch gefüllt. Ja. Also, die können wir gar nicht abarbeiten.
Nein, also im Grunde genommen sind es wirklich Treiber. Das ist der eben halt leider nicht nur der Neokortex, sondern wir sind über das limbische System, was uns zu 80% entscheiden lässt. Deshalb sind wir emotionale Wesen. Wir lieben in einer sozialen Umgebung uns auszutauschen, reagieren auf solche Preisschilder, werden in Supermärkten rechts rumgelenkt, weil wir meistens auch Rechtshänder sind. Da stehen dann so kleine Quengel-Displays, wo Kinder dann Schokolade haben wollen. Die günstigen Sachen werden tief positioniert, weil man sich dann bücken muss. Das ist unbequemer, alles andere ist auf Augenhöhe positioniert. Wir kennen diese Tricks und genau so, wie man eigentlich im Supermarkt auch nach der günstigeren Butter sich umdreht bzw. sich bückt, so sollte man eigentlich auch am Aktienmarkt agieren. Heißt, so wie Warren Buffett oder auch Templeton, diszipliniert und wenn es günstig ist, einkaufen und wenn es teuer ist, verkaufen. Günstig einkaufen, teuer verkaufen. Das ist das Prinzip an der Börse. Das ist das Prinzip des Kaufmanns.
Holger, muss man vielleicht aber auch sagen, ich muss einfach mal ein paar Krisen miterlebt haben, um dann ja zu wissen, okay, es geht auch wieder bergauf. Ich habe es mitbekommen. Wir haben ja vorhin schon gesagt, Asienkrise.com-Crash hat natürlich ein paar Jährchen gedauert, muss man sagen. Mittlerweile scheinen ja die Krisen schneller zu kommen, aber wieder dann schneller einen Rebound zu geben. Aber muss man einfach sagen, sorry, es ist einfach so. Alle, wir müssen mal eins auf die Mütze bekommen, bis wir merken, okay, so schlimm wird es nicht beim nächsten Mal.
Ja, ich habe es am eigenen Leibe verspürt. Ich hatte Anfang der 90er Jahre mich mit der Börse beschäftigt, also damit begonnen. Mittlerweile sind tatsächlich 35 Jahre her. Danke, dass du mich auch daran nochmal erinnerst, wie alt wir mittlerweile geworden sind. Ganz
gerne,
toll.
Gerne, Holger, sehr gerne.
Aber es fühlt sich trotzdem gut an, ja. So, und wenn man dann so Mitte der 90er Jahre habe ich meine ersten Positionen aufgebaut. Da ich noch wenig Geld hatte, bin ich mal direkt reingegangen in Optionsscheine, weil ich wollte mit weniger Kapitaleinsatz genauso viel verdienen wie die Großen, die sich schon Aktien kaufen können. Das Risiko war mir gar nicht bewusst und jetzt passierte etwas ganz Fatales. Ich habe 3 Jahre hintereinander satte Gewinne eingefahren, verdoppelte Positionen, verdreifachte Positionen und dachte, ich bin der Allergrößte. Ja, also natürlich nur nach innen. Ich hoffe, dass ich das nicht nach außen ausgestrahlt habe. So, und dann kam tatsächlich Anfang 98 eine Idee bei mir auf, Call-Optionsscheine auf Feba und auf Adidas zu erwerben. Schien mir sehr aussichtsreich. Ich bin all in gegangen, habe also plötzlich meine Strategie verändert, nicht mehr mit gleichen Beträgen, schön diversifiziert, sondern habe gedacht, komm, es geht doch immer gut, jetzt wage doch mal was, umso größer sind die Gewinne. Bin volles Rohr reingegangen, ne? Der klassische Fehler, alle Fehler habe ich dann begangen, die man begehen kann, im Übermut, im Übereifer. Dann kam die Asienkrise, könnten wir auch noch länger ausführen, welche Hintergründe die hatte. Und letztlich, um es abzukürzen, habe ich beide Positionen mit mehr als 90 Verlust verkauft und alle Gewinne der 3 Jahre zuvor waren hinüber. Ich hatte zuvor alle möglichen Bücher, die es gab, gelesen und wusste, welche Fehler man vermeiden sollte, damit man genau sowas nicht zu erleben hat. Und trotzdem habe ich die Fehler begangen, weil ich ja dachte, ja gut, bei mir ist das vielleicht ganz anders als dort, wie es im Buch steht.
Bin schlauer als der Markt vielleicht?
Ja, so nach dem Motto. Na, vielleicht auch nur im Unterbewusstsein. Und dann ging das natürlich schief. Und ja, vielleicht braucht man diesen Schmerz, damit man es wirklich begreift. Das ist möglich. Aber ich möchte dennoch darauf hinweisen, das ist der zweite Teil meiner Antwort. Lesen Sie sich bitte aus der Geschichte diese großen Fälle einfach mal durch, wie sie entstanden sind. Ich erinnere mich an Dinge, die ich gelesen habe, 1637 natürlich, das Platzen der Tulpenkrise, die Tulpenmanie in Amsterdam oder knapp 100 Jahre später, 1719, 1720, der Südseeschwindel oder die berühmte Affäre um John Law oder dann wieder einige Jahre später natürlich die Ereignisse um das Jahr 1929 und den wahrscheinlich berühmtesten Crash der Geschichte. Dann alles, was später kam mit Ölkrise, dann der Crash von 1987. Die Dotcom-Blase, die platzte um die 2000er-Jahreswende herum. Und natürlich dann Lehman Brothers 98, Finanzkrise, Hypothekenkrise, Staatsschuldenkrise. Und jetzt haben wir Corona und alles.
Jetzt macht mein Zuhörer nicht Angst, was da noch alles
ist. Aber jetzt ist ja eines interessant.
Ich fühle mich richtig alt mittlerweile.
Wenn man diese Ereignisse einfach mal übereinander legt, dann stellt man Muster fest, die sich im Grunde wiederholen. Nicht die Ereignisse drumherum, ja, aber die Muster sind zu erkennen, was die Psychologie, wo der Nick der Spezialist ist, dann wahrscheinlich auch hier besonders nochmal hervorkehren lässt. Es geht meistens eine euphorische Phase, eine Hossephase voraus, ein langanhaltender Aufwärtstrend und nach dem Motto, die Hosse nährt, die Hosse, kommt immer mehr Kapital hinzu und alle denken, wir brauchen nie wieder arbeiten zu gehen. Es reicht, wenn wir am Aktienmarkt spekulieren. Das haben wir auch selber jetzt bei den vergangenen Krisen, in den vergangenen 25, 35 Jahren erlebt. Aber es gab es auch schon Jahrhunderte davor. Und dann gilt das alte Börsensprichwort, die Hosse stirbt in der Euphorie und die Bäse stirbt in der Panik. Ich brauche wahrscheinlich für die letzte Bewegung kurz vor dem Wendepunkt nochmal diesen Megakracher. Und dann muss man eben die Ohren spitzen und besonders wachsam sein. Und das wäre mein dritter Gedanke. Wenn dann das Extremum kommt mit der Panik, wie jetzt am 7. April, dann ist es oft schon zu spät und dann kann man sich kaum noch retten. Dann gilt es, ruhig und besonnen zu bleiben, wie ich vorhin erwähnt habe. Aber die Kunst besteht ja darin, vor die Welle zu kommen. Das heißt, rechtzeitig diese möglichen Wendepunkte schon vorauszuahnen, weil den Höchstkurs zum Verkauf und den Tiefstkurs zum Kauf erwische ich sowieso nicht. Aber ich kann mich schon ein bisschen annähern. Und ich weiß ja auch immer erst hinterher, wo der Höchstkurs war und der Tiefstkurs. Ja? Da kann man hinterher immer alles wunderbar analysieren, aber in dem Moment weiß ich nicht, ist das jetzt schon der Höchstkurs oder kommt noch mehr? Also es geht darum, gut zu diversifizieren grundsätzlich, verschiedene Anlageklassen zu wählen. Und dann kann ich durchaus natürlich auch, wenn ich Spaß dran habe, jeden Tag mitmischen zu wollen, mit einem klugen Money Management, ich sag mal mit 10% dessen, was mir an Kapital zur Verfügung stellt, auch mal kurzfristig agieren, auch mal mit Hebelprodukten, auch mal mit verrückten Sachen versuchen, eine Idee umzusetzen und meine Performance im besten Fall aufbessern. Aber wenn es schiefgehen sollte und ich einen Totalverlust erleiden sollte, auch mal mit Hebelprodukten, mit Knockouts, mit allem Möglichen, dann ruiniere ich mich wenigstens nicht, wenn ich dann noch ein sicher wachsendes Portfolio neben mir habe, mit dem man ja auch über die Zeit vor allen Dingen zu einem guten Wohlstand kommen kann.
Money Management, wichtiges Thema. Nick, dann geht die Abschlussfrage jetzt mal an dich. Und jetzt wird es natürlich herausfordernd. Ich habe zusammen mit einer Nachwuchskraft hier dieses Interview vorbereitet. Und dann sage ich auch immer, euch muss es interessieren. Was ist das, was dich als Abschlussfrage interessieren würde? Und dann hat mir die Nachwuchskraft gesagt, also wenn ich heute eine junge Anlegerin oder einen jungen Anleger vor dir hast, der sagt, gib mir ein oder zwei, ne? Jetzt wird es herausfordernd, Ratschläge, wie ich in stürmischen Zeiten Ruhe wahren. Welche Ankerpunkte würdest du sagen, das ist das A und O?
Stell diesem jungen Menschen zwei Fragen. Erste Frage lautet, wann ist der beste Zeitpunkt zu investieren in jungen Jahren? Und wenn da dann irgendwie so eine Luschi-Antwort kommt, dann sagst du einfach, das war gestern. Und dann stellst du die zweite Frage und sagst, wann ist der zweitbeste Zeitpunkt zu investieren? Und wenn dann die richtige Antwort erwartet kommt, dann wird die Person sagen, vermutlich heute. Ja, und wenn wir nicht heute am Samstag in Stuttgart auf der Messe wären, dann ist wahrscheinlich Montag ein guter Zeitpunkt zu investieren. Aber, wie auch schon vom lieben Holger erzählt, in unterschiedlichen Partitionen, in unterschiedlichen breit diversifizierten Märkten sich zu tummeln und das eben halt auch teilweise über diese wunderbaren Instrumente wie ETFs auszuwählen, das ist genau der richtige Punkt und ich kann da auch nur appellieren an jeden jungen Menschen, vergesst nicht den Zinseszinseffekt, das ist das achte Weltwunder.
Dann lass mich unsere heutige Erfahrungen nochmal zusammenfassen, hier das geballte Börsenwissen, was mir hier heute hier im Studio gegenüber sitzt. Vielleicht muss man auch die eine oder andere Krise einfach mal mitmachen, damit man weiß, wie es läuft, damit man weiß, es gibt schlimme Zeiten, es wird aber danach auch wieder besser. Money Management, Diversifikation ist ganz wichtig, die Regeln im Kopf behalten und auch wichtig, dass man sich Regeln setzt und nicht danach adjustiert, ah ja, so, jetzt weiche ich doch mal wieder ein bisschen ab. Und ansonsten muss man vielleicht aber sagen, einfach mal Füße stillhalten und ruhig sein, auch wenn es mal wieder auf und ab
geht. Ein Geheimnis hätte ich noch.
Oh ja, gerne.
Wenn ich darf.
Bitte. Jetzt kommt's.
Denn es gibt tatsächlich ein Instrument, bei dem wir uns, wenn wir es haben, freuen über den nächsten Crash oder vielleicht auch nur über die nächste Korrektur oder auch eine Konsolidierung. Und das sind Sparpläne. Investment-Sparpläne. Das regelmäßige Ansparen in ein gut diversifiziertes Portfolio mit gleichen Beträgen. Und dann freue ich mich über die Verbilligung der Kurse am Markt, weil ich in den Augenblicken besonders günstig hineinkomme und auf lange Sicht den Cost-Average-Effekt für mich nutze.
Einen habe ich da aber auch noch, Holger.
Dann
bitte nicht zum 1., sondern immer zum 15. eines Monats. Ja. Das ist der sogenannte Monats-Ultimo-Effekt. Man spart übers Jahr satte 1%. Und das macht nach der 72er-Regel dann eine Verdopplung des Kapitals nach 72 Jahren. Und junge Menschen können damit ihr Kapital verdoppeln, indem sie einfach diesen Sparplan nicht zum 1. eines Monats wählen, sondern zum 15.
Überragend.
Das nehmen wir noch mit. Super. Vielen lieben Dank an euch beide für diese richtig geilen Tipps zum Thema cool bleiben an der Börse und langfristig sein Investment aufbauen und sichern. Ja, das war's auch schon wieder in unserer neuen Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir konnten euch ein paar richtig praktische und gute Tipps mitgeben, wie ihr langfristig an der Börse erfolgreich sein könnt und entsprechend auch bei Krisen ruhig bleiben mögt. Wenn ihr Lust auf weitere Tipps habt und auf dem Laufenden bleiben wollt rund um das Thema Finanzen und Geldanlage, dann abonniert gerne gleich unseren Kanal hier. Und ebenso freuen wir uns über euer Feedback, über Fragen, Kritik, Lob oder Anregungen auch für zukünftige Themen. Schreibt uns gerne an wertpapiere@dzbank.de. Und beachtet bitte auch unsere rechtlichen Hinweise, die habe ich euch wieder in die Shownotes gepackt. Ja, und dann wünsche ich euch jetzt viel Erfolg bei euren weiteren Schritten an den Kapitalmärkten und freue mich auf das nächste Mal. Tschüss und macht's gut.
Ciao, ciao.
Fit for Trading, der Podcast. Hintergrundwissen zur Börse und Aktien. Endlich verstehen, worum es wirklich geht.